Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
In der Fortsetzung der letzten Sendung Wissenschaft und Kultur geht es heute um die kritische Begriffsbildung einer emanzipatorischen Wissenschaft. Wissenschaft und Emanzipation soll unser Thema sein, also auseinandergesetzt werden, wodurch Wissenschaft geeignet ist, gegen die herrschenden Gewalten sich zur Wehr zu setzen. Aber braucht es überhaupt hierfür Wissenschaft? Kann nicht jedem Menschen schon durch bloße Anschauung klar sein, was diese Gewalt ist und dass die ganze Entwicklung des Kapitalismus gegen ihn geht und dass er hiergegen etwas tun muss und dass ein allgemeiner Protest wichtiger wäre, als jetzt über Wissenschaft nachzudenken? Warum soll da noch irgendein weitergehendes Wissen nötig sein, von dem man nicht weiß, in welchem Interesse es steht und wes Lied es singt? Es ist alles so komplex geworden, dass man sich am liebsten auf reines Handeln verlassen wollte, auf die bloße Entgegenstellung, die nur das Bewusstsein verlangt, wogegen man sich wie verhalten kann. Auch Wissenschaft wollte ursprünglich nichts anderes als Bewusstsein sein, wollte aus den einzelnen zerteilten Phänomenen heraus deren Zusammenhang erkennen und beschreiben und daraus ihre Rückschlüsse und Schlussfolgerungen für menschliches Handeln gewinnen, das Allgemeine als das Bestimmende in der Not des Einzelnen herausfinden. Sie wollte schon immer hilfreich und dem Fortschritt der Menschen dienlich sein. Wissenschaft wollte den Zusammenhang der existenten Formen der Gegenwart in ihrer Notwendigkeit erkennen, deren Folgen prognostizieren und hieraus Schlüsse auf notwendendes Verhalten ziehen. Wie wir gesehen haben, ist sie hierbei durch viele Epochen hindurch mit verschiedensten Erkenntnissen fortgeschritten, wenn auch immer ihrem Zeitgeist unterworfen, in der Aufklärung für die Mündigkeit der Bürger, im Faschismus für die Reinheit der Art, für die Artigkeit und im Wiederaufbau für die Wiederherstellung des Positiven. Der Glaube an den Fortschritt der großen Industrie, an die Moderne, war durch die industrielle Vernichtung von Menschen schockiert, die schlichte Macht der hohen Positionen, der Parteienherrschaft und der großen Systeme wurde unglaubwürdig. Der Glaube an den Menschen, an die Menschenrechte und die Selbstbestimmung erschien als Möglichkeit, die Welt aus der Allgemeinheit der menschlichen Individuen als Menschenwelt zu bestimmen. Das Selbstverständnis des Westens, das zum Allgemeinmenschen erhobenem Individuum, setzte sich gegen die Systematik der offenen Macht durch. Der Zeitgeist hatte sich von daher so weit individualisiert, dass nur noch das Individuum allgemein Geltung und Aufmerksamkeit bekam, dass es aus sich selbst zugleich allgemein begründet erscheinen konnte, als Produkt einer bloßen Selbstverwirklichung und seiner Kreativität. Dies hat das Erkenntnisinteresse ins sogenannte postmoderne Denken gewendet, das sich als Emanzipation der Menschen gegen die klassischen Notwendigkeiten des Systems verstand, den Begriff eines Ganzen und der Möglichkeit einer wahren Aussage hierzu sich entzog. Das System und seine Geschichte sollten damit disqualifiziert sein, dass es keine Not mehr darstellte und also nicht mehr Gegenstand von Wissenschaft war, ebenso wie diese nicht mehr zur Wahrheit fähig sein wollte. So wurde Wissenschaft in einer Welt der ungeheuerlichen, weltweiten Systematik der globalen Märkte selbstbezüglich. Sie reduzierte ihr Erkenntnisinteresse auf kreative Subjektivität, auf die Konstruktion seiner selbst als Alternative zur Welt fremder Mächte und entzog sich auf diese Weise der Wissensbildung hierzu. Deshalb schien es in ihren Instituten eher, als ob ein zusammenhängender Gedanke zur Gegenwart nur noch stört. Wissen konnte keine Gegenwart mehr brauchen, die belastend ist. Es herrschte die Intuition der Freiheit, und die ist eher eine Glaubensangelegenheit, setzt auf die Potenziale der Zukunft, auf die Fügungen des Marktes und der Menschen und also auf das Funktionieren des vorhandenen Instrumentariums, das hierfür optimal wäre. Das aber ist vor allem Geld. Man glaubt daher an solche Instrumente, wenn man Geld besitzt, und die dürfen nicht mehr hinterfragt werden, weil sie die ausschließlichen Mittel des Lebens, zumindest hierzulande, geworden sind, die Lebensmittel des Freigeistes, der sich immer erst in seiner Zukunft bewahrheiten kann, der Zukunft einer Produktion, die ihm dienlich ist. Das hat postmoderne Entwicklung gebracht und als Ideologie des Neoliberalismus umgesetzt. Zumindest für die Finanzmärkte. Was der Liberalismus noch in positivistischer Wissenschaft zu beweisen suchte, was ihre instrumentelle Vernunft noch als Entwicklungsstrategie für den Wohlstand der Menschen bewahrheiten wollte, das hat sich durch den Neopositivismus, wie er im Neoliberalismus daherkommt, in den Glauben an die Möglichkeiten der Erfindungen und Konstruktionen und des Wachstums, in einen Glauben an die Vernunft der Instrumente verkehrt, und zwar weltweit. Und da kann man nicht mehr zurück. Das Möglichkeitsdenken, das dem Geldbesitzer zu eigen ist, war zum Glauben an die Lösung ungeahnter Möglichkeiten der Zukunft, also implizit in das Vertrauen auf die Geldentwicklung verwandelt. Es wird daher vielerorts behauptet, dass Kapitalismus Wirtschaftswachstum bedeuten würde, also eine Effektivierung der Arbeit zum Wohle der Menschen sei. Aber er betreibt heute für die Menschen keine wirklichen Innovationen mehr, beruht inzwischen vor allem auf der Verschwendung von menschlicher Lebenszeit und natürlichen Ressourcen, damit sich Geldbesitzer mit Geld versichern und schmücken können, ihre politische Macht verstärken, indem sie materielle Ohnmacht produzieren und vermehren. Ein wirkliches Wirtschaftswachstum, eine Bereicherung des menschlichen Lebens, müsste auf einem weltweiten Zusammenhang der Menschen gründen, auf einem wirklichen Zusammenkommen ihrer Arbeit und ihrer Bedürfnisse. Das weiß man längst. Aber diese von der Wirklichkeit selbst herausgeforderte Erkenntnis lässt angepasste Wissenschaftler verstummen. Und solange die Wissenschaft keinen Fragen nachgeht, welche das praktische Leben der Menschen in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen betrifft, kann sie dieselben Phänomene immer wieder anders, aber nur verschieden interpretieren, je nachdem, aus welchem Interesse heraus sie diese zu belegen sucht. Postmoderne Wissenschaft dient vor allem sich selbst, der Beliebigkeit ihres Reflektierens und hat mit der Lebenspraxis der Menschen nur so weit zu tun, wie sie ihnen die Illusion der Selbstverwirklichung verschafft, während sie in Wahrheit deren Bedingungen bestärkt, ihre Gegebenheit wie Natur gegeben, eben als Notwendigkeit ohne Alternative, ohne wirkliche Auflösbarkeit ihrer Not erscheinen lässt. Solange das wissenschaftliche Interesse vom praktischen Wissen derart getrennt bleibt, bleibt theoretisches und praktisches Wissen gegeneinander verselbstständigt, wird Wissenschaft vor allem nur ihren eigenen Bedingungen folgen, und das sind die Bedingungen objektiver Existenzmacht, die rein objektives Wissen hervorbringt, ein Wissen ohne Subjekt. Als rein objektives Wissen ermächtigt sich Wissenschaft als Subjekt des Wissens gegen die Menschen, gegen die wirklichen Subjekte der Geschichte. So objektiv sie sich gibt, so subjektiv dringt sie in diese ein. Letztlich bewahrheitet sich ihre Erkenntnistätigkeit nur noch in ihrer Funktionalität, in ihrer abstrakten Praxis als Problemlöser, gleichgültig gegen die Begründungen der Probleme, die ihr zum Gegenstand gemacht werden. Sie ist sich daher selbst nur noch ein Instrument des Wissens.
Ich habe gerochen alle Gerüche in dieser holden Erdenküche. Was man genießen kann in der Welt, das habe ich genossen, wie je ein Held. Hab Kaffee getrunken, hab Kuchen gegessen, hab manche schöne Puppe besessen. Trug Seide Westen, den feinsten Frack, mir klingelten auch Dukaten im Sack. Ich lag auf der grünen Wiese des Glücks, die Sonne grüßte, goldigsten Blick, sein Lorbeerkranz umschloss die Stirn, er duftete Träume mir ins Gehirn, Träume von Rosen und ewigem Mai. Es ward mir so selig zur Sinne dabei, so dämmersüchtig, so sterbefaul. Mir flogen gebratene Tauben ins Maul und Englein kamen und aus den Taschen sie zogen hervor Champagnerflaschen. Das waren Visionen, Seifenblasen, sie platzten. Jetzt lieg ich auf feuchtem Rasen, die Glieder sind mir rheumatisch gelähmt und meine Seele ist tief beschämt. Ach, jede Lust, ach, jeden Genuss hab ich erkauft durch herben Verdruss. Ich ward getränkt mit Bitternissen und grausam von den Wanzen gebissen. Ich ward bedrängt von schwarzen Sorgen, ich musste lügen, ich musste borgen bei reichen Buben und alten Vetteln. Ich glaube sogar, ich musste betteln. Jetzt bin ich müde vom Rennen und Laufen. Jetzt will ich mich im Grabe verschnaufen. Lebt wohl dort oben, ihr christlichen Brüder. Ja, das versteht sich. Dort sehen wir uns wieder. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Und küsse die Marketenderin, das ist die ganze Wissenschaft. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Trommle die Leute aus dem Schlaf. Trommle Reveille mit Jugendkraft. Marschiere trommelnd immer voran, das ist die ganze Wissenschaft. Das ist die Hegelsche Philosophie, das ist der Bücher tiefster Sinn. Ich hab sie begriffen, weil ich gescheit und weil ich ein guter Tambour bin. Aber ach, jeder Zoll, den die Menschheit weiter rückt, kostet Ströme Blutes. Und ist das nicht etwas zu teuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht ebenso viel wert wie das des ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.
Würden die Wissenschaften sich aus der Reflexion menschlicher Lebensinteressen heraus entwickeln und gestalten, so würden sie an den Absurditäten, die das Leben der Menschen und der Natur verbrauchen und zerstören, ansetzen. Die großen Fragen der letzten Jahrhunderte, warum die Minderung des Arbeitsaufwands, die großen Erträge, welche moderne Technologie mit sich bringt, in Armut und Verelendung der Arbeitslosen münden muss. Warum der Reichtum, den die Menschen gesellschaftlich herstellen, über das Privateigentum an Vermögen, an Geld und Wertpapieren ihnen wieder entzogen werden kann. Warum die Befreiung der Arbeit aus ihrer Naturgewalt zur Beherrschung des arbeitenden Menschen gelangt ist. Zur Herrschaft vergangener, toter Arbeit über die Lebende. Warum Geld einerseits in Massen aufgehortet und mächtig wird und dann plötzlich wertlos und nichtig. Warum die gewaltigen Potenzen menschlichen Erfindungsgeistes dahin gekommen sind, unseren Planeten nur auszuplündern, anstatt seine Ressourcen auszuweiten und fortzubilden. Das alles blieb praktisch ungelöst. Es ist die große Frage der Geschichte, die dann aufhört zu sein, wenn das Vergangene, die Produkte der Vergangenheit, die Gegenwart beherrschen, wenn das Leblose das Leben bestimmt. Aber selbst wenn einzelne Wissenschaftler sich durchgerungen haben, ausdrücklich auf der Seite des Lebens von Natur und Mensch zu stehen, wird im Verlauf der Umsetzung und Anwendung ihrer Wissenschaft dies über kurz oder lang ins Gegenteil verkehrt, nämlich dann, wenn Wissen zu einer allgemeinen Lebenshaltung werden müsste, weil es existenzielle Konsequenzen hat, weil es also politisch ist. Nach den großen politischen Konferenzen wie zum Beispiel in Kyoto oder Helsinki sind die Beteiligten zwar oft betreten über die Protokolle, die sie zustande gebracht hatten, aber ihre einzelnen Landesinteressen finden immer noch keinen wirklichen Zusammenhang und also auch keinen Zusammenschluss. Was die Welt im Ganzen weiterbringen könnte, wird von den jeweils einzelnen wirtschaftlichen Existenzinteressen in ihrem Widerspruch zerrieben. Jeder bleibt sich selbst der Nächste, selbst wenn seine Welt daran zugrunde ginge. Eine ungeheure Macht, die sich hinter ihrem Rücken formiert und durchgesetzt hat, treibt alles auseinander, was für das Leben der Menschen und der Natur vonnöten wäre. Gegen diese Macht, welche die wirklichen Beziehungen auftrennt und gegeneinander stellt, die Macht der allgemeinen Abstraktion von den wirklichen Interessen und Beziehungen der Menschen, haben sie sich bis heute noch nicht emanzipieren können. die Macht der abstrakten Allgemeinheit, die Macht des Kapitals, scheint unüberwindbar zu sein. Emanzipation kommt von emancipare und das heißt, sich fremder Hand entziehen. Emanzipation impliziert also Entfremdung, will Fremdherrschaft aufheben. Doch für diese gibt es heute keinen eindeutigen, unzweifelhaften Herrscher mehr, kein wirklich herrschendes Subjekt. Sie erscheint als bloße Zwangsläufigkeit der Existenz, als existenzielle Notwendigkeit, die den Menschen allgemein auferlegt ist. Das macht auch das Problem im wissenschaftlichen Verstand aus, der sich lediglich der Sache selbst, dem Notwendigen schlechthin, zuwendet und sich auf ihre Funktionalität beschränkt. Menschliche Wissenschaft muss aber vom Menschen ausgehen und auf den Menschen zurückkommen. Sie muss Fragen beantworten, wie zum Beispiel diese: Wie kann das Lebensverhältnis der Menschen sich überhaupt gegen sich selbst richten? Warum reicht es nicht, gegen die absurden Verhältnisse anzugehen, davon zu überzeugen, dass Naturzerstörung auch Menschheitszerstörung ist, dass Verkürzung der Arbeitszeiten allen zugute kommt, dass Geld auf den Märkten des fiktiven Kapitals Lebensentzug ist und also gegen die Interessen der Menschen existiert? Schließlich ist das im Grunde allgemein bekannt. Warum propagieren dies die Wissenschaften nicht und suchen Wege, für die Menschen hiergegen aufzustehen? Das Problem der Wissenschaften ist ein durchaus menschliches Problem, wenngleich auch nur in gedanklicher Form. Auch sie ist gebeugt von der Macht der Abstraktion, welche die Lebenszusammenhänge der Menschen zerteilt und gegeneinander bestimmt. Nicht nur, weil sie von eben solchen existenziellen Mitteln abhängt und auch als Institution des Staates deren Notwendigkeiten befolgt, sondern weil sie als bürgerliche Wissenschaft in sich selbst gedanklich abstrakt begründet ist. Getrennt von ihrem Gegenstand nimmt sie diesen auch nur in dieser Trennung wahr. Wissenschaft findet in aparten Welten statt. Wenn sie nicht an der Produktentwicklung in den Laboren der Industrie tätig ist, trifft sie auf das wirkliche Leben der Menschen lediglich beratend in der Form einer Expertise, die sie durch Grundannahmen unterlegt. Diese Annahmen machen letztlich ihr Urteil aus und bleiben in ihrer Anwendung unhinterfragt. Sie selbst aber enthalten die abstrakte Beziehung zur Sache, dass sie lediglich eine der möglichen Varianten ihrer Interpretationen darstellen. So sind es zum Beispiel Fundamentalannahmen der politischen Ökonomie, welche die wirtschaftlichen Probleme mit dem Finanzkapital klären sollen. Nicht, wie und warum Menschen Geld erzeugen, sondern wie mit ihm umzugehen sei, wird durch hypothetische Annahmen begründet, wie sie zum Beispiel in der Grenznutzentheorie vorkommen oder in der Risikotheorie oder der Mehrwerttheorie, eben in den Geldtheorien der bürgerlichen Wissenschaft, der Wissenschaft vom Geldbesitz. Weil sie mit dem Geld beginnt, kann sie auch nur über Interpretationen des Geldverhältnisses ein Verhalten hierzu begründen. Aber schon vor 150 Jahren hat Karl Marx ihre Grundannahmen zerlegt und deren Absurdität herausgearbeitet, im Wesentlichen bis heute unwidersprochen, weil er mit den Menschen begonnen hatte, die mit Geld hantieren, weil er von Menschen ausging und zu den Menschen zurückgekommen ist, also über ein menschliches Verhältnis nachgedacht hat. Ähnlich ergeht es auch anderen Theorien der bürgerlichen Wissenschaft, wie zum Beispiel der Psychologie. Weil Psychologie von einer Psyche im einzelnen Menschen ausgeht, kann sie diese auch nicht aus wirklichen menschlichen Beziehungen heraus ergründen, diese lediglich als Niederschlag im Menschen ansehen. Umgekehrt kann sie daher auch nicht sagen, was Psyche überhaupt eindeutig sei, weil im Menschen selbst nur zirkuläre, also beliebige Grundannahmen möglich sind. Resultiert Psyche zum Beispiel aus einem Befriedigungsstreben oder aus archetypischen Grundmustern oder aus den Verhältnissen des Verhaltens, oder aus einem ästhetischen Gestaltungsprinzip, oder aus einer systemischen Indoktrination, oder, Beispiele dieser Art gibt es genug, auch für andere Geisteswissenschaften. Interpretieren kann man nur, was nicht gewiss ist. Von daher ist die Interpretation selbst abstrakt, wie auch die Sache, die sich interpretieren lässt. Um solche Interpretationen von Grundannahmen, um solche Gedankenabstraktionen aufzulösen, genügt es nicht, Wissenschaft abstrakt zu kritisieren oder ganz einfach als Ideologie durch Ideologiekritik abzuweisen. Wissenschaftskritik kann nur die Kritik ihrer Abstraktion selbst sein. Und die kann wesentlich nur konkret gehen. Die Kritik der Gedankenabstraktion mündet daher zwangsläufig in die Kritik der Realabstraktion, die ihr vorausgesetzt ist. Sie wird in ihrer eigenen Konsequenz zu einer kritischen Theorie der gesellschaftlichen Lebenspraxis. Aus der Emanzipation der Wissenschaft wird also eine Wissenschaft der Emanzipation des Menschen von den abstrakten Mächten, die sein Leben bestimmen und beherrschen. Aus der Erkenntnis des sich selbst fremden Bewusstseins der Wissenschaft wird ein Bewusstsein der Entfremdung des Menschen von seinem Gegenstand und von sich selbst.
Dieses ist Amerika. Dieses ist die neue Welt, nicht die heutige, die schon europäisiert abwelkt.
La 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 la.
Dieses ist die neue Welt, wie sie Christoval Columbus aus dem Ozean hervorzog. Glänzet noch in Flutenfrische. Ist kein Kirchhof der Romantik, ist kein alter Scherbenberg von verschimmelten Symbolen und versteinerten Perücken. Aus gesundem Boden sprossen auch gesunde Bäume. Keiner ist blasiert und keiner hat in dem Rückgratmark die Schwindsucht.
Eine kritische Theorie beginnt mit der Erkenntnis, dass der Gegenstand von Interpretationen selbst ein Unding ist. Ein Ding, das zugleich nicht nur Ding ist, ein Ding von zweideutiger Wirklichkeit. Also ein Ding, das zugleich unwirklich ist, wo es Wirkung hat. Dies zwiespältige Ding, das so einfältig daherkommt, hat also ein Wesen, das nicht wirklich ist, das zwar Wirkung hat, aber nicht als das wirksam ist, was es ist, also als etwas anderes wirkt. Um das zu begreifen, dass etwas wirken kann, ohne wirklich zu sein, ist Philosophie nötig, die sich über gedankliche Beziehungen aufgeklärt hat, wie zum Beispiel über die horizontale Beziehung von Ursache und Wirkung im Unterschied zu der vertikalen von Grund und Folge. Wenn etwas nicht als das wirkt, was es ist, hat dies einen Grund, der außer ihm wirkt, der es als etwas Äußeres, also Fremdes begründet, zu einem äußerlichen Gegenstand macht. Als dieser kann er nur Produkt einer Entäußerung sein, ein Ding sein, das zwar von den Menschen ist, aber nicht als dieses wirklich für die Menschen sein kann. Es ist doppelt bestimmt, hat zwei Seiten, die es in doppelter Weise erscheinen lassen. Marx hat dies an der Ware expliziert, welche die Elementarform des Reichtums der kapitalistischen Gesellschaft ist. Sie existiert immer nur in zwiefältiger Beziehung, nicht nur als Gebrauchswert und Tauschwert, sondern auch als Wert selbst, als Wertmaß und Maßstab seiner Erscheinungsform zugleich, als Maßstab der Preise. Marx hat dies in seiner Werttheorie ausführlich dargelegt und gezeigt, dass Wert eine Abstraktion ist, die nicht als Wert, immer aber in Geldwerten, in den Preisen derselben Sachen erscheint. Diese können mal diesen oder jenen Wert haben oder auch gar keinen Wert, können an selber Stelle aufgehen, wo sie auch untergehen, wenn Dinge ihren Wert verlieren und Geld wertlos wird und Kapital aufzehrt. Kapital und Geld sind darin leicht als Erscheinungsform von etwas erkennbar, was nicht als dieses existiert, weil es lediglich im wirklichen Arbeitsprozess geschaffen werden kann. Das wissenschaftliche Allgemeinverständnis von einer wertvollen Wirklichkeit der Geldverhältnisse stand dem aber bisher entgegen, weil Wert selbst als wirkliche Lebensgrundlage anerkannt bleiben sollte und Arbeit hiergegen relativ bleiben muss. So verstehen sich eben die Bürger, die vor allem Geldbesitzer sind. Marx wandte sich gegen die bestehende Theorie vom Wert, wie sie von den Nationalökonomen seiner Zeit bereits ausgeführt war. Diese behandelten Wert als positive Grundlage der Ökonomie, das Wertgesetz also auch als ihr positives Maß und Maßstab, als Ausdruck menschlicher Wertschätzung und Bewertung. So wurde es ja auch noch in dem sich sozialistisch gebenden Bürgerstaat der DDR verstanden und ist immer noch bestimmend für die sozialen und gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen. Die Dinge haben hier nach Wert, weil sie per se wertvoll sind, weil man Geld haben muss, weil sie eben die Menschen bereichern, egal woher sie kommen und wodurch sie vergehen, für welche Klassen sie zum Vermögen werden und welchen sie entzogen bleiben. Hiergegen wies Marx nach, dass Wert ein bestimmtes Lebensverhältnis darstellt und nicht einfach als Wert existiert, dass Wert also nur etwas hat, was zugleich nicht Wert für sich sein kann. Mit einem Seitenblick auf das deutsche Wertbewusstsein zitiert er den Mephisto in Goethes Faust. So ist denn alles, was entsteht, Wert, dass es zugrunde geht. Und er will damit auch belegen, dass Wert sich selbst ausschließt, also ausschließlich in den gegensinnigen Existenzformen der Waren und des Geldes existieren kann. Wert ist etwas, das zugleich gegen sich selbst negativ existiert, das Wert ist, wenn und solange es getauscht wird, wenn es die eine Hand verlässt, die es überschüssig hat, um in die andere zu gelangen, die es nötig hat. Eben so lange, wie zwischen Überschuss und Not keine wirkliche Beziehung besteht. Dieses doppelte Dasein von Wert im Tauschakt selbst, im Gebrauchswert einerseits und im Tauschwert andererseits, ist zwar auch als gesellschaftliches Verhältnis zwischen Erzeugung und Konsum auszumachen, aber es verhält sich zueinander unvermittelt, also beziehungslos. Es existiert lediglich durch den Tausch wirklich als das Einzelne abstrakt in einem allgemeinen Verhältnis, im Widerspruch seines einzelnen qualitativen und seines allgemeinen quantitativen Verhaltens im Warentausch. Die widersprüchliche Bewegung der Waren zwischen diesen Polen hat durch Marx eine umfassende Erkenntnis befördert, nämlich, dass die Naturalform der Produkte in dieser Gesellschaft ihrer ökonomischen Form als Erscheinungsform ihres Werts widerspricht. Der Gebrauchswert selbst wird zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts, weil nur der Wert die Menschen in ihren Tauschbeziehungen wirklich gesellschaftlich vereint. Ihre Gesellschaft existiert also nur als Dasein von Wert und sieht ausdrücklich von allem ab, was die Dinge durch sich und für die Menschen, was sie als Produkte konkret nützlicher Arbeit und als Gegenstände ihrer konkreten Bedürfnisse sind. Zu Ende gedacht ist dies die Grundlage der Kritik der politischen Ökonomie, wie sie im Hauptwerk von Marx im Kapital verfasst ist. Er beschreibt darin ein Produktionsverhältnis, das in einem permanenten Widerspruch zu seiner Produktivkraft steht, weil es als Verhältnis von Warenbesitzern existiert, als Verhältnis von Menschen, die nur über ihren Warenbesitz gesellschaftlich und nur durch ihren Warenbesitz privat sein können, die also im Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung existieren. Es war Philosophie also auch nötig, um in diesem gedanklichen Umfang sich auf die wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu beziehen, um ein sachlich scheinendes gesellschaftliches Verhältnis in seiner Konsequenz als Lebensverhältnis der Menschen aufzuweisen. Und es war dies daher auch die Grundlage einer Wissenschaft, die nicht von einer Sache, sondern von den Menschen selbst ausging, ohne rein subjektiv zu bleiben. Im Gegenteil, im Wissen um die Entfremdung der Menschen, die nicht als Subjekte ihrer Verhältnisse, nicht wirklich objektiv, und das heißt gegenständlich, existieren können, entstand die Theorie objektiver Fremdbestimmtheit. Dies ist eine Theorie, welche die Formbestimmtheit gegen die Lebensinhalte der Menschen aus einem Abstraktionsprozess ihres gesellschaftlichen Verhältnisses selbst zu erklären sucht, die in der Lage ist, dem Verwertungsprinzip, also der Grundlage des Wertwachstums, den vielgepriesenen Boden der Humanität des Geldes zu entziehen, wenn sie beweisen kann, dass hierbei nur menschliches Leben verwertet wird, das also zu einem allgemeinen Wissen wird, dass menschliche Arbeit sich den Menschen entzieht und ihre Bedürfnisse nach Maßgabe ihrer Abstraktion befriedet werden. Der Beweis beruht darauf, dass die Beziehungen der Menschen als Ganzes sich in der Abstraktionskraft ihrer Verhältnisse verlieren, weil sie in ihrer Wirklichkeit dadurch negiert sind, dass sie in der Aufhäufung abstrakter Arbeit sich selbst aufheben. Von da kam Marx zu der Aussage, dass den Menschen nur die Entscheidung bleibt, zu einem wirklichen sozialen Verhältnis zu gelangen oder in Barbarei zu verfallen. Schon bei Hegel kommt dieses Prinzip der impliziten Negation als Gedanke vor und Marx bezieht sich ausdrücklich hierauf. Aber Hegel hatte dies lediglich als Gedanke, als Implikation allen Seins formuliert, als ideelle Negation eines Nichtseins, nicht als konkrete Bewegung von etwas, das durch seine Äußerlichkeit selbst Wirkung hat und dennoch nicht wirklich ist. Marx schreibt hierüber: Das Große an der Hegelschen Phänomenologie und ihrem Endresultat, der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip, ist einmal, dass Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess fasst, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung, dass er also das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen, wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eigenen Arbeit begreift. Das wirkliche, tätige Verhalten des Menschen zu sich als Gattungswesen oder die Betätigung seiner als eines wirklichen Gattungswesens, das heißt menschlichen Wesens, ist nur möglich dadurch, dass er wirklich alle seine Gattungskräfte, was wieder nur durch das Gesamtwirken der Menschen möglich ist, nur als Resultat der Geschichte, herausschafft, sich zu ihnen als Gegenständen verhält, was zunächst wieder nur in der Form der Entfremdung möglich ist. Soweit Marx. Bei Hegel war der Grund der Negation ideell, reines Moment in der Vergegenständlichung des Menschen durch seine Arbeit. Marx hat diesen Grund zum Moment der Wirklichkeit aufgebrochen, hat entdeckt, dass das Geäußerte in seiner Entäußerung verselbstständigt ist, weil Arbeit von ihrem Produkt getrennt fixiert wird, weil sie nur in der Teilung von Einzelarbeiten für sich existiert. Und so war aus der Kritik an Hegel die Erkenntnis formulierbar geworden, dass der Kapitalismus selbst das negative Prinzip einer Getrenntheit ist, das zwischen seiner Naturalform und seiner Wertform sich entfaltet, worin in ihrer allgemeinen Elementarform eine abstrakte, den Menschen fremde Substanz zur Bestimmung aller Geschichte wird, abstrakt menschliche Arbeit. Diese Gewissheit war so umfassend, dass sie auch 150 Jahre später als Erkenntnis der bestehenden Geschichte Bestand hat. Sie mag in ihrer Einfachheit zunächst fast kleinlich erscheinen. In ihrer Konsequenz hat sich aus dem darin erkannten Prinzip ein ganzes Weltprinzip bis hin zum globalen Kapital entfaltet und lässt sich hierdurch auch weiterhin erklären, wenigstens solange es fortbesteht.
Ja, dass es uns früher so schrecklich ging in Deutschland, ist Übertreibung. Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst in Rom, durch Selbstentleibung. Gedankenfreiheit genoss das Volk, sie war für die großen Massen Beschränkung, traf nur die geringe Zahl derjenigen, die drucken lassen. Gesetzlose Willkür herrschte nie. Dem schlimmsten Demagogen ward niemals ohne Urteilsspruch die Staatskokarde entzogen. So übel war es in Deutschland nie, trotz aller Zeitbedrängnis. Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch in einem deutschen Gefängnis. Es blüht in der Vergangenheit so manche schöne Erscheinung des Glaubens und der Gemütlichkeit. Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. Nicht mehr barfuß sollst du traben, deutsche Freiheit, durch die Sümpfe. Endlich kommst du auf die Strümpfe und auch Stiefeln sollst du haben. Auf dem Haupte sollst du tragen eine warme Pudelmütze, dass sie dir die Ohren schütze in den kalten Wintertagen. Du bekommst sogar zu essen, eine große Zukunft naht dir. Lass dich nur vom welschen Satyr nicht verlocken zu Exzessen. Werde nur nicht dreist und dreister, setz nicht den Respekt beiseite vor den hohen Obrigkeiten und dem Herrn Bürgermeister. O Deutschland, meine ferne Liebe, gedenk ich deiner, wein ich fast. Das muntere Frankreich scheint mir trübe, das leichte Volk wird mir zur Last. Nur der Verstand, so kalt und trocken, herrscht in dem witzigen Paris. O Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, wie klingelt ihr daheim so süß? Höfliche Männer, doch verdrossen, gebe ich den artigen Gruß zurück.
Die Grobheit, die ich einst genossen im Vaterland, das war mein Glück. Lächelnde Weiber plappern immer wie Mühlenräder, stets bewegt. Da lob ich Deutschlands Frauenzimmer, das schweigend sich zu Bette legt. Und alles dreht sich hier im Kreise mit Ungestüm, wie ein toller Traum. Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, wie angenagelt, rührt sich kaum. Mir ist, als hört ich ferner klingen, Nachtwächterhörner sanft und traut. Nachtwächterlieder hör ich singen, dazwischen Nachtigallen laut.
Lora München.
Der Münchner Querfunk für Querdenker,
Querhörer,
Querköpfe,
Querulanten
und andere schräge Vögel.
Lora!
Begrifflich verstanden ist Emanzipation, wie sie vorhin beschrieben worden war, die Aufhebung einer fremden Form, einer Form, die für sich bestimmt ist und als Formbestimmung sich gegen die Menschen verhält. Hegel hatte diese Form noch als Entäußerung einer inhaltlichen Bestimmtheit, also noch als notwendiges Moment der Entfaltung ihrer Bestimmungen, also als eine notwendige Entfremdung angesehen. Emanzipation galt ihm daher als notwendendes Entwicklungsmoment, woraus sich eine höhere Stufe des Geistes ergebe, als Resultat einer immer wieder neu bestimmten Entgegensetzung seiner Inhalte, das immer wieder neue Formen in der Verwirklichung ihrer Idee gestaltet. Er begriff jede Entwicklung nur in ihrem geistigen Gehalt und von daher als Fortschritt einer Dialektik, die sich zu einer Einheit im absoluten Geist entwickelt, worin die letztliche Wahrheit sich frei verhalten könne. Marx hat dieses Verständnis als Prinzip einer idealisierten Gläubigkeit, als spekulativen Begriff gründlich umgekehrt und auf die Beine ihrer materiellen Voraussetzung gestellt. Diese besteht in den sachlichen Lebensbedingungen, in denen die Form ihrer allgemeinen Beziehung, die Form des bürgerlichen Rechts, des Privateigentums, ihrer gesellschaftlichen Eigentümlichkeit als Produkt des Zusammenwirkens der Menschen widerspricht. Der dialektische Begriff ist nach ihm die Darstellungsform einer Entfremdung des Menschen von seiner Sache, die Formbestimmung, also die Fortbestimmung eines Widerspruchs, der aus der einen Form in eine andere verschwindet, sie verdoppelt und schließlich in einer allgemein abstrakten Bestimmung untergeht. Diese kann nichts mehr für sich sein, weil sie als Einzelnes nicht allgemein und als Allgemeines nicht einzeln sein kann, also weder das eine noch das andere und doch beides ist. Solange die Gegensätze, die den Widerspruch bewegen, nicht von den Menschen in ihrer Wirklichkeit vereint werden, treten sie als Fremdbestimmung in abstrakter Einheit zutage. Ohne Wissen um die abstrakte Bestimmtheit ihrer Verhältnisse drehen sich die Menschen im Kreisel ihrer Nöte und Erfordernisse. Solange sie durch ihren Widerspruch nur quantitative Verbesserungen erreichen, verschärfen sie die substanziellen Widersprüche einer ihnen entfremdeten Gewalt. Ihre aufgebesserten Löhne verschwinden immer wieder in den Notwendigkeiten des Kapitals, seine Verwertungsprobleme und also den Wert ihrer Arbeit zu mindern. Ihre verkürzten Arbeitszeiten werden durch die verschärfte Ausbeutungsrate im In- und Ausland kompensiert. Ihre verbesserte Grundsicherung wird ihnen durch die Verteuerung ihres Lebensstandards wieder per Steuer vom Staat abgerungen. Die Kritik an diesen Verhältnissen resigniert, wenn sie sich nicht auf die Substanzen der Fremdherrschaft bezieht. Der Wert ist substanziell abstrakte Arbeit, die im Warentausch als Reduktion der Güter auf ihr Quantum, auf ihre Wertgröße wirksam ist. Die Wertgröße ist daher auch das Maß der durchschnittlich notwendigen gesellschaftlichen Arbeitszeit und wird wesentlich vom Kapital bestimmt, wiewohl sie nichts anderes darstellt als die durchschnittliche Anwendungszeit menschlicher Arbeitskraft. Die durchschnittliche Verkürzung dieser Zeit durch Steigerung der Produktivkraft muss das Kapital durch eine höhere Umsatzrate seiner Produkte ausgleichen und kommt hierdurch immer wieder selbst an seine Schranke, wenn das Umsatzwachstum für solchen Ausgleich nicht mehr hinreicht und daher die Mehrwertrate sinkt. So beschreibt es auch Marx als Schranke des finalen Prinzips des Kapitalismus. Zitat: Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies, dass das Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion erscheint, dass die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten sind. Die Schranken, in denen sich die Erhaltung und Verwertung des Kapitalwerts, die auf der Enteignung und Verarmung der großen Masse der Produzenten beruht, allein bewegen kann, diese Schranken treten daher beständig im Widerspruch mit den Produktionsmethoden, die das Kapital zu seinem Zweck anwenden muss und die auf unbeschränkte Vermehrung der Produktion, auf die Produktion als Selbstzweck, auf unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit lossteuern. Das Mittel, unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck der Verwertung des vorhandenen Kapitals. Zitat Ende. Marx hat in seinem Hauptwerk dargestellt, dass das System der abstrakten Arbeit nicht nur gegen die Menschen steht, sondern zwangsläufig auch gegen sich selbst. Die Probleme, die es mit sich selbst haben muss, sind eben diese Verwertungsprobleme, die immer wieder als Krise des Kapitals auftreten. In diesen Krisen verdoppelt sich die politische Gewalt gegen die Menschen, die schon durch das Recht des Privateigentums gedungen sind, durch die Staatsgewalt, die ihnen die Begleichung der Wertverluste in Form von Staatsschulden abverlangt. Durch diese allerdings wird das Kapital selbst nur gedoppelt, seine Fiktion bestärkt und an den Staat abgegeben. Der wiederum kann nichts anderes tun, als die Schulden einzutreiben, den bereits erarbeiteten Geldwert nochmal den Menschen abzuverlangen und dies vielleicht auch noch mehrere Male. So treibt die Krise des Kapitalismus bis zur Verkehrung der kapitalistischen Verhältnisse überhaupt, bis in seine Ursprünge den Feudalismus, in welchem die persönlichen Rechte der Menschen dem Feudalherrn übereignet waren. Denn der Verschuldungskapitalismus, der seine Bürger zum Bürgen seiner Potenzen, seiner Geldwerte macht, ist nichts anderes als ein Feudalkapitalismus, der nur mehr Schulden eintreibt, welche die Bürger nicht gemacht haben, aber persönlich dafür haften müssen. Faschismus ist dann früher oder später die angemessene Staatsform. Wie sie formuliert wird, ist dabei nur eine Frage der politischen Kultur und ihrer Medien.
Dabei muss ich Ihnen auch gestehen, Herr Doktor, dass mir die katholische Religion nicht einmal Vergnügen macht. Und als ein vernünftiger Mann müssen Sie mir recht geben. Ich sehe das Pläsier nicht ein. Es ist eine Religion, als wenn der liebe Gott, Gott bewahre, eben gestorben wäre. Und es riecht dabei nach Weihrauch wie bei einem Leichenbegängnis. Und dabei brummt eine so traurige Begräbnismusik, dass man die Melancholie bekommt. Aber Herr Hyazinth, wie gefällt Ihnen denn die protestantische Religion? Die ist mir wieder zu vernünftig, Herr Doktor. Und gäbe es in der protestantischen Kirche keine Orgel, so wäre sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet nichts, aber sie hilft auch nichts. Ich habe sie probiert und diese Probe kostete mich 4 Mark 14 Schilling. Wieso, mein lieber Herr Hyazinth? Sehen Sie, Herr Doktor, ich habe gedacht, das ist freilich eine sehr aufgeklärte Religion und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder. Indessen ein bisschen Schwärmerei muss sie doch haben. Ein ganz klein Wunderchen muss sie doch tun können, wenn sie sich für eine hornette Religion ausgeben will. Aber wer soll da Wunder tun, dachte ich, als ich mal eine protestantische Kirche besah, wo nichts als braune Bänke und weiße Wände sind und an der Wand nichts als ein Schwarztäfelchen hängt,
worauf ein halb Dutzend weiße Zahlen stehen. Du tust dieser Religion vielleicht Unrecht, dachte ich wieder. Vielleicht können diese Zahlen ebenso gut ein Wunder tun wie ein Bild von der Mutter Gottes. Und um der Sache auf den Grund zu kommen, ging ich gleich nach Altona und besetzte eben diese Zahlen in der Altonaer Lotterie. Die Ambe besetzte ich mit 8 Schilling, die Terne mit 6, die Quaterne mit 4 und die Quinterne mit 2 Schilling. Aber ich versichere Ihnen auf meine Ehre, keine einzige von den protestantischen Nummern ist herausgekommen. Jetzt wusste ich, was ich zu denken hatte. Jetzt dachte ich, werde ich so ein Narr sein auf diese Religion, worauf ich schon 4 Mark und 14 Schilling gesetzt und verloren habe, noch meine ganze Glückseligkeit zu setzen?
Die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben, wie die Regierungen Kriege machen. Denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Bertolt Brecht.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Emanzipation begründet sich nicht einfach durch individuelle Selbstbestimmung, die ja nur Selbstbehauptung sein kann. Sie ist die wirkliche und tätige Position gegen Fremdbestimmung. Dies setzt die Kenntnis der den Menschen entfremdeten Position voraus, also auch die Erkenntnis eines fremden Menschseins und der Macht, welche sich allgemein aus dem in der Isolation abstrakt gewordenen Lebenszusammenhang der Menschen ergibt. Solche Macht hat ihre Gewalt wie eine Naturmacht, weil sie nur aus abstrakt gewordener Natur besteht, weil sie eben in ihrer Substanz isolierte Natur, aus ihrem Leben isolierte Naturalform ist und sich von daher als Verfügungsmacht über ihre Einzelheiten und Vereinzelungen erhebt. Weil die Menschen ihrer Natur folgen müssen, ihrem Stoffwechsel und den Notwendigkeiten ihres Gattungslebens, ihrer Arbeit und ihren Bedürfnissen, hat der abstrakte Zusammenhang ihrer allgemeinen, also gesellschaftlichen Naturalform auch Gewalt über sie. Wissenschaft ist die Voraussetzung, dass die Menschen über ihre vereinzelte Erfahrungswelt hinaussehen und auch in ihrer abstrakten Welt für ihr praktisches Leben Bewusstsein bilden können, allgemeines Wissen, das sich auch im Einzelnen bewahrheitet und das die ausweglos scheinende Wirklichkeit durchsichtig und überwindbar werden lässt. Dies setzt voraus, dass Wissenschaft sich selbst als menschliche Tätigkeit, als eine Arbeit von und für Menschen begreift, als eine einfache Beziehung auf die Widersprüche menschlicher Verhältnisse. Sie beginnt daher bei der Emanzipation der Wissenschaften von ihrer eigenen Bestimmtheit. Denn Wissenschaft muss sich selbst erstmal wirklich im Lebenszusammenhang der Menschen begreifen, also auch ihre Fremdbestimmung als Bedingung eigener Begriffsbildung erkennen. Erst dies wird ihre Inhalte und Horizonte verändern. Eine Wissenschaft der Emanzipation befasst sich daher nicht einfach voraussetzungslos mit irgendeinem Gegenstand, sondern auch kritisch mit ihrem eigenen Daseinsgrund. Indem sie sich mit ihrem bestimmten Gegenstand auseinandersetzt, befasst sie sich zugleich mit sich selbst, mit ihrer eigenen Bestimmtheit. Aus ihrem Gegenstand erkennt sie sich, indem sie sich durch dessen Ungewissheit bestimmt weiß. Die Abstraktionen vom wirklichen Leben der Menschen erklären auch der Wissenschaft die Not ihrer Erkenntnis, den unendlichen Kreislauf ihrer Gedankenabstraktionen und Lebensvorstellungen. Wo Wissenschaft nicht selbst ein Moment der praktischen Reichtumsbildung ist, hat sie keinen anderen Grund, als den Grund zu erkennen, welcher Wirklichkeit unwirklich macht, den Grund für die Macht einer Form zu finden, welche die Inhalte menschlicher Lebensverhältnisse deformiert, ihre Wirklichkeit verrückt macht. Aber die Wissenschaft, wie sie heute gelehrt wird, ist nicht nur selbst formell, sondern auch rein instrumentell, also selbst schon zur Wissenschaft ihrer Instrumente geworden. Sie richtet sich danach aus, was hiermit unter bestehender Interessenslage zu erreichen und also opportun ist. Gentechnik kann die Naturprodukte bestimmen, Krankheiten ausrotten oder neue auf die Welt bringen und alle bisher geltenden Werte außer Kraft setzen. Computer erzeugen Bilder von physiologischen Daten, die zuvor nicht interpretierbar waren, und fordern zur Neuinterpretation des Menschenbilds auf. Informelle und kommunikative Netzwerke lassen soziale Prozesse bestimmbarer, aber auch durchsichtiger werden. Roboter ersetzen viele Arbeitsprozesse, erkunden den Weltraum und erweitern den Blick auf unsere Erde, können Kriege automatisieren und zum Krieg der Technologien machen und vieles andere mehr. Wie weit Wissenschaft den Menschen zu ihrer Fortentwicklung verhilft, hängt davon ab, welches Wissen die Menschen ihr entnehmen und wie sie über sie verfügen können. Weitgehend ist sie immer noch von den Verwertungsinteressen des Kapitals bestimmt und somit Werkzeug der Fremdbestimmung. Solange Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich lediglich im Auftrag isolierter Projekte verpflichten, um deren Probleme zu lösen und hierbei die Wirklichkeit ihrer Resultate ausblenden, wird sich an den herrschenden wissenschaftlichen Formationen und Institutionen nichts ändern. Solange die Forschung an beliebiger Stelle Mängel behebt, dient sie dem Heil des Ganzen, bleibt sie dem Wertwachstum verpflichtet. Solange die Sozialwissenschaftler und Rechtsexperten der bürgerlichen Existenz, Ärzte der pharmazeutischen Industrie, Politologen dem repräsentativen Parlamentarismus und so weiter sich verpflichtet fühlen, so lange wird von Emanzipation nicht die Rede sein können. Auch wenn die Menschen um ihre Löhne und Arbeitszeiten kämpfen müssen, so besteht ihre Emanzipation nicht aus Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen. Emanzipation bleibt nicht in der Verführung leerer Quantitäten stecken, sie ist qualitativ. Wenn es den Menschen in einer Branche oder einem Land oder einer Klasse besser geht, so hat das nichts mit Emanzipation zu tun. Oft bedeutet das sogar auch, dass es den Menschen anderswo schlechter gehen muss. Aber auch ohne dies, es geht einer Emanzipation um politische Befreiung, um die Befreiung aus der politischen Bestimmung der Ökonomie, der Kultur, des Gemeinwesens, der Menschen überhaupt. Das verlangt die Unterscheidung von Form und Inhalt, die politische Abweisung politisierter Inhalte, also Kritik der politischen Ökonomie, der politischen Kultur und so weiter. Eine Wissenschaft der Emanzipation muss die allgemeine Deformation des menschlichen Lebens zu ihrem Gegenstand machen, den allgemeinen Grund der Reduktion dieses Lebens herausarbeiten, seine Bestimmtheit durch die Macht vergangener, toter Geschichte bekämpfen. Es geht ihr um das Hervortreten eines gesellschaftlichen Subjekts, das sich von jeder Vorbestimmtheit frei wissen kann. Dies macht die Kritik der politischen Formalisierung nötig, die Kritik der Formbestimmtheit der Ökonomie durch das bürgerliche Recht auf Privateigentum, der politischen Kultur durch die Bestärkung der persönlichen Egozentrik und so weiter. Emanzipation verlangt Wissen über die Unterschiedenheit der vielfältigen Substanzen, konkretes Wissen. Der dialektische Begriff des Kapitalismus beweist dessen Ausweglosigkeit. Doch die Menschen schrecken davor zurück, weil sie ihre Existenz darin verwurzelt sehen. Wissenschaft jedoch kann dies als Ausgang für ein Bewusstsein ansehen, durch welches die bestehenden Existenzformen als Formen eines ihnen fremden Seins überwindbar werden lassen. Sie kann die vorhandenen Lebenszusammenhänge in ihren Konsequenzen und Chancen erkennen und ihre Abstraktionen aufklären, ihren Hinterhalt aufdecken. Wissenschaftlicher Sozialismus kann in allen Bereichen der Gesellschaft nachweisen, dass die inhaltlichen Beziehungen in der bestehenden Gesellschaft zerteilt sind und gegen sich selbst beschränkt werden, dass sie längst über ihre herrschenden Existenzformen hinausreichen. Hierauf können die Menschen und Bewegung stützen, die nicht das Vermögen zu wissenschaftlicher Arbeit haben. Solche Wissenschaft kann die Menschen auf das konzentrieren, was ihre Ohnmacht bestimmt. Wenn dies in allen Lebensprozessen stattfindet, so verbindet das die Menschen im Bewusstsein ihrer Bedrängung durch die Mächte, von deren Kontrolle sie ausgeschlossen sind. Es verbindet sie überall auf dem Globus, in allen Ländern, Regionen und Kommunen, denn die Welt existiert längst als globaler Lebenszusammenhang der Menschen. Von daher eröffnet Wissenschaft als theoretisches Bewusstsein der menschlichen Emanzipation einen weltweiten Zusammenhang des Menschseins, der sich über die durch das Kapital verfügte Isoliertheit der einzelnen Existenzen und Nationalitäten, der Disziplinen und geteilten Arbeitswelten erheben muss. Die herrschende Politik gibt sich als politische Emanzipation in den Notwendigkeiten der bürgerlichen Ökonomie. Sie muss zu einer ökonomischen Emanzipation der Menschen mit einer durch sie selbst bestimmten Politik werden. So forderte das schon Marx vor langer Zeit. Er schrieb: Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse auf den Menschen selbst. Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische, unabhängige Individuum, andererseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person. Erst wenn der wirkliche, individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner empirischen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine gesellschaftlichen Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftlichen Kräfte nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist menschliche Emanzipation vollbracht. Soweit Marx. In der Sprache ihrer Theorie bezieht sich theoretisches Bewusstsein auf praktisches. In der Selbstkritik der Wissenschaft begründet sie ihr Verhältnis zu ihrem praktischen Gegenstand. Sie selbst will im gegenständlichen Bewusstsein, also als bewusste Praxis, aufgehen. Das Unwirkliche der Wirklichkeit ist der Ausgangspunkt ihrer Analyse, die das allmächtige Wesen einer dem Menschen fremden Substanz erschließt. Indem hieraus das Wesen des Unbestimmten, des Abstrakten, als Substanz einer Existenzform, als Bestimmung fremder Erscheinungen begriffen wird, versetzt Wissenschaft die Ungewissheit selbst in die Wirklichkeit und bereitet ihre wirkliche Leidensform als Lebensverhältnis der Menschen auf, das durch niemanden anders als durch diese selbst geändert werden kann. Indem hierdurch aus den herrschenden Existenzformen der menschengemachten Welt die Wesensnot der Menschen bloßgelegt ist, eröffnet sich ihnen die Chance, endlich für sich selbst wesentlich zu werden. Die Not, welche allgemein herrscht, kehrt sich in die Notwendigkeit, die Herrschaft fremder Ungewissheiten durch eigene Wirklichkeit zu überwinden. Es wird die Waffe der Kritik, so Marx, zur Grundlage einer menschlichen Emanzipation, die nötiger nicht sein kann und die zugleich die Kritik der Waffen zur notwendigen Folge hat. So, das war's wieder für heute. Ihr könnt wie immer die Sendung nochmal hören oder auch den Text der Sendung nachlesen auf der Kulturkritik.net im Internet und dort auch die einzelnen Begriffe, was unklar sein könnte, nochmal nachschlagen, weil dort alle Texte nochmal verlinkt sind auf das kulturkritische Lexikon. Wer daran weiterarbeiten will, kann sich gerne dort informieren. Also dann für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.